Herr Professor Bodenheimer, wer sind Sie, was tun Sie, wo kommen Sie her?
Wenn man das sagen könnte. Aber die Herkunft ist Jude in der Schweiz. Das sagt schon einiges. Das sagt zunächst mal, dass sich hier die Wurzelfasern von den verschiedensten Seiten her irgendwann in meiner Geburtsstadt Basel gefunden haben. Da ist einerseits der hohe Rabbi Löw aus Prag, also ein Angehöriger jener großen alten jüdischen Gemeinde in Prag, worauf sich meine Elternschaft beruft. Andererseits ist da mein Urgroßvater, der Rabbi Ezriel Hildesheimer, Gründer des Rabbinerseminars in Berlin. Von dort her herrscht, worauf ich nicht sonderlich stolz bin, eine relativ nahe Verwandtschaft mit dem Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer. Interessant ist noch, dass der Schwiegersohn dieses Rabbi Hildesheimer, ein Herr Hirsch, eine von den frühindustriellen Gestalten in der Mark Brandenburg war. Er hat um 1870 als streng observanter Jude eine große Fabrik in der Nähe von Eberswald, in einem Dörfchen, einem Städtchen vielleicht, dem er den Namen gegeben hat, Messingwerk, gegründet, mit einem ausgeprägten Sozialwerk, ähnlich wie es ja das recht häufig gab unter diesen frühen Industriepionieren, Ernst Abbe bei Zeiss, Krankenkassen, Spitäler, Feuerwehr für die Arbeiter und an Deutschland geglaubt, wie nur irgendein Deutscher an Deutschland glauben konnte. Bismarck, sein Leibschriftsteller, war Fontane. Und mit diesen Gestalten bin ich zum Beispiel noch von meiner Großmutter in den Schlaf gesungen worden. Eine bescheidene, dennoch nicht geringe Tragödie. Meine Großmutter hat nach Wien geheiratet, musste 1938 bei Nacht und Nebel zu uns in die Schweiz flüchten. Der SS-Mann, der kam, um die Wohnung auszuräumen, sah das Bild des Vaters meiner Großmutter an der Wand hängen, fragt, ist das Gustav Hirsch aus Eberswalde? Und als ihm das bejaht wurde, sagt er, dieser Mann hat viel für die Arbeiter getan, macht, dass er rauskommt. Was hat's genützt? Rabbinische und merkantile Herkunft auch von Vatersseiten. Kindheit in der Schweiz mit Demütigungen als Jude, die mich an das haben denken lassen, was wohl 3 Kilometer nördlich zu leiden war. Ich ahnte also, wusste aber nicht, was hier erlebt worden ist. Das hat mich, dieses Erlebnis, ein Leben lang verfolgt. Auch dies, das dann 3 Kilometer südlich der Grenze war mein Elternhaus, das erste vollkommen gästenoffene, und in meinem Schlafzimmer auf Matratzen überall haben Flüchtlinge genächtigt. Das hat mich verschiedenartig geformt. Einerseits sicher den Sinn der Wanderschaft mir nahe gebracht, nicht nur wenn sie Flucht ist, was ich dort alles erlebt habe, was da für Kulturen durch unsere Wohnung in meiner frühen Kindheit gegangen sind. Schnorrer, Künstler, Gelehrte, Leute, die nachher zu Rang gekommen sind und abgerissen, gehetzt durch mein Elternhaus gegangen sind. Ich habe aber als Kind auch eine andere Erfahrung gehabt. Nur mit Zögern gebe ich sie hier wieder. Da ich aber den Beruf eines Psychoanalytikers ausübe, bin ich gehalten, mir selber gegenüber nicht rücksichtsvoller zu sein, als ich es von den mir Anvertrauten fordere oder erwarte. Um es ganz grob zu sagen, ich habe diese Leute, die da meine Kindheit umrahmt haben, auch gehasst. Und zwar nicht diese Leute für irgendetwas, das sie mir angetan hätten, sondern wegen der Schuldgefühle, die sie mir als Kind aufoktroyierten. Es war dann bei meinen äußerst gastfreien und liebenswerten Eltern gang und gäbe, etwas, was ihr alle auch kennt, dieses merkwürdige Erziehungsmittel, dass wenn sie ihre Suppe nicht haben essen wollen, man ihnen gesagt hat, denk an die Kinder in Hinterindien, die wären froh, sie hätten diese Suppe, die du da so verächtlich im Teller lässt. Diese hinterindische Suppe war bei mir Realität. Und du beklagst dich, so wurde es mir vorgehalten, schau die an, die täglich durch unser Haus gehen. Diese Machtlosigkeit, dieses a priorische Schuldgefühl gegenüber den Gehetzten hat mir mein Wohlergehen als Schuld erscheinen lassen. Wenn ich es mir überlege, so verfolgt mich dieser bis heute nicht aufgearbeitete Komplex durch nahezu 7 Jahrzehnte. Es dürfte wohl im Nachhinein schon so sein, dass er auch meine Berufswahlen und meine Arbeiten bestimmt hat. Wobei ich bemerken muss, dass es mir in manchem geschadet hat, in manchem sicherlich genützt. Man wolle nicht vergessen, nicht alle Wahlen, die man trifft, nicht nur im Bereich des Beruflichen, auch im Bereich des Erotischen, im Bereich von Geschmäckern und von was immer, sind ja nicht dadurch, dass man ihre Motivation kennt, auch schon schlecht oder verachtenswert. Jedenfalls, als ich Arzt geworden bin, ergab es sich, dass es die Psychiatrie sein musste. Und in der Psychiatrie, neben Psychosen und Depressionen, sehr früh die Behinderung, eine Psychotherapie der Behinderten, wobei mich besonders fasziniert hat, dass es klar war, dass ich mir nie hätte anheischig machen können, die Behinderung aufzuheben, aber eben im Bereiche des Möglichen ein lebensmögliches Leben zu machen, in einer Zeit, in der es etwas Pioniergeist brauchte, habe ich, fast darf ich sagen, begründet die Psychotherapie, namentlich der Tauben, was mich daran bis heute packt und belehrt, ist die Position der Sprachlosigkeit, die einhergeht mit einer sehr intensiven, sehr direkten Beziehung zum Namen. Die habe ich auf dem europäischen Kontinent eigentlich begründet und lange Zeit gelehrt und danach auch in Israel. Meine Schüler machen das aber heute schon viel besser als ich und seitdem habe ich mich davon zurückgezogen. Auch die Therapie der Blindheit, kurz bei Behinderung, dies immer einher mit einer psychotherapeutischen Praxis. Möglich ist mir das alles geworden durch eine besonders geglückte Ehe mit einer Kollegin, deren Tod vor 4,5 Jahren ich jetzt daran bin, zu überwinden und 4 Kindern, die in diesem Spiel mitgespielt haben und die Harmonie gegeben haben, ohne die so etwas wohl nicht möglich wäre. Mein Elternhaus war orthodox in jedem Sinne, wie man in einer relativ kleinen schweizerischen Gemeinde orthodox sein konnte. Es war ja nun auch wirklich so, dass man, wollte man den Kindern das Judentum mitgeben, es nur durch Haltung der Gebräuche und durch das Studium von Bibel und Talmud tun konnte. Zionismus in Ehren, übrigens Zionismus ist nicht das, als was er heute gilt. Dieser Name ist pervertiert worden. Zionismus war die Bewegung, begründet übrigens in meiner Heimatstadt, oder sagen wir Geburtsstadt Basel, durch Theodor Herzl, die nach den Erfahrungen, die Herzl gemacht hat, die Massaker an Juden in Kischinew, ganz speziell L'Affaire, die Affäre Dreyfus, den Juden eben ein eigenes Heim zu geben, was in jener Zeit um die Jahrhundertwende die Legitimation eines Volkes und die Legitimation eines Menschen überhaupt war, dass er Heimat hat. Heimatloses Pack, vaterlandslose Gesellen, das war ja wohl eines der schlimmsten Schimpfworte, die es geben konnte. Ich sehe durchaus die Bedeutung der Riten, die das Judentum ausmachen. Und wenn sowohl liberalistisch jüdische Kreise als auch dem Judentum fernerstehende Weise diese merkwürdige Buchstaben- und Handlungsgläubigkeit des Judentums verächtlich machen und sagt, es kommt doch auf den Geist an, es kommt doch auf den Glauben an, es kommt doch auf die Achtung der Menschen zueinander an, auf das Befolgen der grundsätzlichen Gebote, es kommt doch nicht auf alle diese Äußerlichkeiten an, so muss ich sagen, selbst auch als Psychiater, als Psychoanalytiker muss ich sagen, dem ist nicht so. Die Innerlichkeiten, sagen wir mal, die verstehen sich von selber, ob sie es jetzt tun oder nicht, aber die verstehen sich von selber. Aber der Zusammenhalt, der gelingt durch die soi-disant Äußerlichkeiten, also durch Eigenarten der Kleidung, durch den Sabbat, durch das Einhalten von Ehegeboten, aber auch durch, wenn ich sage Kleidung, zum Beispiel ist es dem strengen religiösen Juden, so bin ich aufgewachsen, verboten, in einem Kleidungsstück Wolle und Leinen zu tragen. Man soll nicht Dinge, die nicht zueinander passen, mischen. Das ist, wird uns allen deutlich, wenn man denkt an etwa an das Pflügen mit Ochse und Esel, dass der Esel ein armer Esel ist, wenn er neben dem mächtigen Ochsen herschreiten muss, leuchtet uns ein, dass man, wenn man auf einem Feld zwei Sorten anpflanzt, die einander nicht vertragen, dann ist das grausam. Also man kann die Dinge alle begründen, aber man muss es eigentlich gar nicht wissen. Ebenso die Speisegebote. Das Kochen von Milch und Milchprodukten in einem Geschirr oder das Geschirr Kochen von Fleisch und Fleischprodukten in einem anderen und das Verbot, sie beide miteinander zu genießen. So eine blöde Äußerlichkeit. Nun, in der Bibel steht das Gebot, das Verbot, koche nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter. Das hört sich dann schon recht anders an und kann auch von diesem Glaubensgebilde fernstehenden Menschen eigentlich angenommen werden, dass man den Kadaver eines Tieres nicht mit dem Sekret eines lebenden Tieres vermengen soll. Dass da ein Stück Kultur in aller Einfachheit, das ist keine musikalische Komposition, das ist kein Bild, das ist kein Gedicht, aber es ist ein Stück Alltagskultur, welches den Zusammenhalt, und so hofft man bei uns Juden immer, auch die Gesittung befördert. Das morgendliche Einbinden in die Tefillin heißt das, in eine spezielle Kombination von ledernen Bändern, mit einer Kapsel mit Bibelsprüchen auf dem Kopf, einer anderen Kapsel auf dem linken Oberarm. Wer das am Morgen angezogen hat, fühlt sich den Tag hindurch eingebunden in die göttliche Gnade, aber auch Losung, aber auch Reklusion. Dasselbe gilt für die Beschneidung. Nun, wem daran liegt, dass das alles erhalten bleibt, der kann das anerkennen. Wer findet, er habe die Nötigung, daraus herauszutreten, der spürt erst recht etwas.
Wie steht es um Sie?
um mich. Schauen Sie, bis heute in hohem Maße ambivalent. In allerletzter Zeit nicht mehr so sehr ambivalent. Ich werde gleich zu sagen versuchen, weshalb. Ich habe die Geborgenheit dieses jüdischen Elternhauses in den schweren Jahren der Nazizeit, vorher schon der Krise, als es meinem Vater sehr schlecht ging als Geschäftsmann, dann in der Hitlerzeit, als Bergung empfunden. Das Zünden der Sabbatlichter in einer Basel war doch nahe am Krieg, ist auch öfters bombardiert worden, nicht zu vergleichen mit irgendeiner deutschen Stadt, aber immerhin hatte das Gefühl, wenn bei uns die Sabbatlichter brennen und die Sabbatbrote auf dem Tisch stehen und der Vater den Sabbatsegen sagt, kann uns nichts passieren. Dann kam das Studium, dann kam die Welt, dann kam das Gefühl, das ist ja alles schön und gut, aber kommt es nun in mir, in meinem Leben nur darauf an, das Erhaltene zu hegen und dann an meine Kinder weiterzugeben? Sind da nicht andere Aufgaben? Und in voller Achtung des Sinnes, von Wert möchte ich nicht sprechen, des Sinnes all dieses ganzen bedeutenden Gebäudes, spürte ich, nein, es geht nicht. Und wir haben dann doch den Kindern, ich bin selber Vater von Vieren, sie auf all das aufmerksam gemacht. Wir haben sie auch in Bibel und Talmud unterrichten lassen oder unterrichtet. Ein Wort meiner Mutter hat mich da geleitet. Werde ruhig abtrünnig, aber wisse. Nun, wenn man abtrünnig wird, dann wird man doppelt heimatlos. Dann ist man erstens ohne dies als Jude heimatlos und zweitens, die Heimatlosen, sofern sie das alles haben, was ich in Andeutung eben zu beschreiben versuchte, sind ja nie ganz heimatlos. Sie sind aufgehoben, ich nehme mal das Wort Gott brauchen, im System und noch viel wichtiger, sie finden überall Heimat. Ich bin auch Schweizer. Ich habe Dienst getan als Soldat und als Hochgebirgsoffizier. Also ich habe meinen Schweizer Pflichten genügt. Aber wenn ich aus irgendeinem Grunde nach Los Angeles gehe, werde ich kaum in den Swiss Club gehen und dort Fondue oder Rösti oder Reisschnitte oder etwas essen, nur um Schweizerdeutsch zu sprechen. Ich halte es aus, ohne Schweizer Fahne, auch am Nationalfeiertag am 1. August. Ich sage nichts gegen die Schweiz, ich spreche von meinen Gefühlen. Aber irgendwann werde ich in die Synagoge gehen, nicht um zu beten, sondern um meinesgleichen zu finden. Ich werde ins jüdische Restaurant gehen. Meistens sind die nicht sehr appetitlich und nicht sehr gut. Aber über den gefüllten Fisch, über den Knädelach und all dem bin ich zu Hause. Und das war eigentlich auch falsch. Das hat auch Herzl nur bedingt gewusst, das haben die Zionisten nur bedingt gewusst, dass das eine Art Heimat ist, die im Grunde genommen nicht weniger gilt als eure deutsche Heimat mit eurer Fahne, mit eurer, gut, also ihr Deutschen seid neurotisiert, aber Sie wissen, was ich meine. Die Schweizer, nicht? Mit ihren heute jetzt 700 Jahren. Gut, im Übrigen, Schulen besucht, Militärdienst gemacht, mich zum Psychiater ausgebildet in der Schweiz, Psychoanalytiker, England, Holland, eine Kollegin geheiratet, Oberarztstellen, Chefarztstellen, Konsiliariusstellen, und eben dann wissenschaftlich, damals vor allem über, wie schon erwähnt, über Taubheit und das alles, was die Sprache uns sagt, von der anderen Seite her gleichsam, Blindheit und das alles, was Sehen, angesehen werden, einander ansehen, also die Elemente der Beziehung ausmacht, Psychose, Schizophrenie und Depression. Und es war so ein geläufiges Leben, ein bisschen universitäre Funktion. Dann kam 1971, ich war damals also in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, der Ruf an mich, die psychiatrische Abteilung im Universitätsspital in Tel Aviv, der Uni Tel Aviv, zu übernehmen. Nun, da war so ohne dies so etwas wie eine, es war 1970, ja, wie eine Midlife Crisis. Einfach das Gefühl, also das kann nicht alles gewesen sein. Und Israel war ja doch irgendwie so ein im bewussten, halb bewussten schlummernde Aufgabe. Da haben die Juden jetzt etwas aufgebaut. Und es mag nun gut sein, es mag nun weniger gut sein, es ist so gut und so schlecht, wie jedes Land ist. Warum sollte es besser sein? Nur weil, ich es grob sagen darf, weil ihr uns massakriert habt, sollen wir jetzt anständiger sein als ihr? Das nur entre parenthèses. Und gerade weil wir eben auch so viel Kritik gegenüber Israel hatten, hatte ich den Eindruck, da ist eine Aufgabe, die einen Sinn hat. Meine Kinder waren Teenagers. Und ja, ich spreche nicht mehr viel vom Holocaust. Den habe ich sehr rasch für mich verarbeitet. 1947, ich war damals in der Klinikerschaft in Basel, kamen deutsche Studenten und diese Kollegen haben also anderthalb Jahre, keine zwei Jahre, nachdem das der ganze Schauer vorüber war, an meinem Tisch gegessen. Sie haben in meinem Haus geschwungen, wo gerade noch die Gehetzten des Hitler-Regimes rausgegangen sind, haben deutsche Kollegen geschlafen. Ich habe das auch meinen Eltern sehr hoch angerechnet, dass sie das zugelassen haben. Wir haben Dutzende von Verwandten im Gas verloren. Also, und ich habe das auch dann mal viel später geschrieben in einem Buch über Judentum und Israel, dass die Juden den Holocaust für sich selber, nicht euch zuliebe, uns zuliebe vergessen sollten, weil sie mit dem Holocaust, weil sich sonst nicht leben lässt und weil das Beschuldigen, weil im Grunde genommen der Gläubiger ja viel mehr leidet als der Schuldner. Und ist aber immerhin, der Holocaust war ja doch noch nahe und Israel winkte. Und das habe ich dann so, wenn ich so sagen darf, als eine Aufforderung vom alten Chef im Himmel aufgefasst, dass ich darüber gehen soll. Ich war auch mein Leben lang linker als links und Israel war ja damals, die Rede ist also von ausgehenden 60er, beginnenden 70er Jahren, doch eigentlich das, fast das einzige wirklich ernstzunehmende sozialistische Land. Nicht eines, das, hier kann ich nicht zureichend den Unterschied sehen, wer gerade am Ruder ist in Deutschland. Für meine Schweizer oder israelische Optik verwischt sich das, ob jetzt der Ministerpräsident des, oder jetzt der Bundeskanzler ein CDU oder ein SPD-Mann ist. Während Israel, das war ein sozialistisches Land. Der Kibbutz war das Modell des Landes und bis 1967 wurde sehr einfach geplant, wurde einfach gelebt und es war so eine große Verheißung. Ich bekam dort die Professur und es war eine wundervolle Arbeit. Wäre es gewesen, wäre bloß der Sozialismus nicht gewesen. Ich bin immer noch einer, ein Unverbesserlicher, gegen alle bessere Erfahrung. Die Streiks zum Beispiel, dass es mir passieren musste, dass wenn die Schwestern gestreikt haben, dann habe ich die Patienten aufs Töpfchen gesetzt und in den Hintern geputzt. Das kann ich nicht. Fällt mir kein Stein aus der Hose. Und dann musste ich nachher noch die Arbeit des Chefarztes auch machen. Habe ich auch gemacht. Bin ich halt bis Mitternacht geblieben. Aber dass danach dann noch die Schwester kommt, die Streikführerin, und mir die Leviten verliest und mir ganz gröblich droht. Und meine ich konnte zwei Antworten geben. Erstens, schauen Sie, liebe Schwester, ich bin aus der Schweiz nach Israel gekommen, um dieses Land aufzubauen, nicht um es zu zerstören. Das war das erste. Und zweitens halt der furchtbare Nepotismus, Protektionismus in diesem Lande, einher mit Bürokratie, die mich dann bewogen haben, nach 5 wundervollen Jahren, schönen Arbeiten, in denen ja auch wissenschaftlich, therapeutisch Wesentliches hingestellt haben, was zum Teil bis heute auch anderswo praktiziert wird. Meine Frau und ich beschlossen, wir verlassen die offizielle, rein beamtliche Position. Das geht so nicht. Meine Frau hat etwas viel Bedeutenderes geleistet in den Slums von Jaffa, wo Araber und orientalische Juden, hauptsächlich bulgarische Juden, wohnen, hat sie ein Zentrum, ein Psychotherapiezentrum, ein Mental Health Center aufgebaut. Ich habe dann meine Aufgaben in Tel Aviv beibehalten, so bis heute, dass ich im Winter in Israel und im Sommer in der Schweiz unterrichte und behandle. Teil der Kinder sind in Israel und Teil in der Schweiz. Wenn ich nun zurückkommen soll auf das vorhin gesagte jüdische, weil das Jüdische in meiner Tätigkeit eine geringe Rolle spielt, die Behandlung von Holocaust-Opfern etwas vom Schwierigsten, da ist mir dann eben wieder mein eigenes Antitrauma, welches auch ein Trauma ist, und ich habe es vorhin beschrieben, dass ich nichts erduldet habe, gegenwärtig geworden. Und vielleicht hat genau diese Situation mir geholfen, schwerst Holocaust geschädigt. Ich denke an einen Mann, der seine Kindheit in Bergen-Belsen zugebracht hat. Seine Eltern sind ausgemerzt worden. Mit einer ständigen, stumpfen Depression zu mir kam. Und niemand hat sich an ihn herangetraut, weil er doch so ein armer Kerl ist. Was soll man da schon sagen, außer sein Mitleid äußern? Und da habe ich mein Herz in die Hand genommen und habe gesagt, Herr so und so, schauen Sie, was haben Sie von meinem Mitleid? Bergen-Belsen ist nicht Sie, Sie sind nicht Bergen-Belsen. Wollen Sie, dass Hitler auch jetzt noch siegt, indem er Sie, sein ganzes Leben Sie unter der Fuchtel behält? Oder wem wollen Sie eigentlich imponieren? Das hatte natürlich schwerste Folgen, die zu erwarten waren, schwerste Vorwürfe an mich. Du hast leicht reden, aber mit der Zeit ergab sich, dass er das ganze Leben irgendwie fortgesetzt hat vor Bergen-Belsen und dass er Bergen-Belsen nicht wirklich zur Realität konnte werden lassen. Durch Träume, durch Auseinandersetzung mit den Eltern, durch Auseinandersetzung mit dem Bösen, das in ihm ist und nicht nur ihm angetan werden konnte, dem Hass, der Scham, die in ihm stecken. Konnte ein, ich will es nicht überformulieren, aber zu einem mittlerweile lebenswerten Leben geholfen werden. Dann aber kam in Israel noch etwas anderes dazu, was langsam in mir erwacht ist. Das ist das arabische Element, sowohl in Israel, in Alt-Israel, in vor 1967 Israel, als auch in den besetzten Gebieten. Es sind Menschen wie wir alle und leider, leider, was einen so sehr betrübt, ist der vollkommene Mangel an Solidarität unter den Palästinensern im Besonderen, unter den Arabern im Allgemeinen und namentlich zwischen den Arabern außerhalb Palästinas und den Arabern in der Westbank. Und das schmerzt mich sehr, da ich besonders schöne, nahe, intensive, intime Verbindungen mit Palästinensern angeknüpft habe und seit 2 Jahren, nachdem ich sehr viel an Ablehnung habe erfahren müssen, jetzt ganz unpolitisch, ganz ohne irgendeine Organisation, mit palästinensischen Schulleuten, Leuten aus der Sozialarbeit, aus der Psychologie, aus meinem Fach, zusammen Supervisionen machen kann. Und so habe ich das während des Golfkrieges und immer gemacht. Mit Freuden gemacht. Mit großem persönlichen Gewinn, mit Freundschaften, die ich nicht mehr missen möchte. Ja, ein Beispiel. Das war die Rede von einem jungen Mann, der in sich den Drang fühlte, ein Messer in einen Leib zu stoßen. Nun haben Sie wohl auch schon gelesen, dass das im Moment eine geläufige, sehr beliebte Tötungsart von Palästinensern auch in West-Jerusalem oder gar in Tel Aviv ist, dass sie plötzlich von Leib, was angeklebt war, ein großes Schlachtermesser nehmen und mit dem Schrei Allahu Akbar ein Messer in einen Leib stoßen. Von einem solchen Mann, jungen Mann, 22 Jahre alt, war die Rede. Nun, was tun? Es versteht sich, dass ich nie, wenn ich konsiliarisch in der Westbahn tätig bin, zu Medikamenten rate. Das hat nichts, ich glaube überhaupt, dass man, wenn man therapieren kann, auf Medikamente verzichten kann. Dann sollte man es auch tun, warum soll man betäuben, wenn es anders geht. Aber, dass das immer als Vergiften angesehen würde, wenn ein israelischer Arzt Medikamente verschreibt oder abgibt, ist begreiflich, deshalb habe ich davon prinzipiell abgesehen. Und wie soll man das tun? Für mich war das Problem, wie kann ich es entkriminalisieren und wie kann ich es entideologisieren? Ja, und sehen Sie, da hilft halt der alte Dr. Freud, herrlich wie am ersten Tag. Wenn man eine solche Neigung sexualisiert, dann vermenschlicht man sie. Denn die Sexualität ist ja der einzige Bereich, wo Liebe und Aggression irgendwie zusammengehen. Ich habe also diesen Teilnehmerin an meiner Supervisionsgruppe, und es waren köstlicherweise auch Frauen drunter, die sich durch den Schleier als praktizierende Moslems bekundet haben, doch ihnen sagen können, nehmen wir es mal als einen missglückten Sexualakt. Dieses Messer in den Leib statt seinen Phallus erectus liebevoll in eine Frau. Es hat sich dann auch wirklich gezeigt, erstens, dass er an einer schweren Sexualneurose, auch wegen einer starken entstellenden Behinderung, gelitten hat, dass er enorme Schwierigkeiten zu Hause hatte und dass es ihm durchaus nicht etwa darauf angekommen ist, unbedingt nur dieses Messer in den Leib eines israelischen Soldaten oder sonst eines israelischen Bürgers zu stoßen. Es hätte sehr, ebenso gut, so ergab sich später, der Leib seines Lehrers oder sein eigener Leib sein können. So kann ich und hoffe es alsbald wieder tun zu können, auch mit dem Feind arbeiten. Ich will das absolut nicht glorifizieren, es ist zwar gefährlich, aber ich bin ja alt und wie ich jetzt dann irgendwann mal das Zeitliche segne, macht ja so keinen so großen Unterschied. Es ist noch nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist ein Tropfen. Und das ist, was ich im Moment mache. Ich bin Psychoanalytiker, wobei ich durch mehrere Schulen hindurchgegangen bin. Einer meiner frühen Analytiker war Jungianer, einer war Begründer einer existenzialistischen Schule. Je älter ich werde und je irrationaler die Welt wird, und so von New Age Fantasien durchdrungen und von Rohkost statt Gerechtigkeit, möchte ich fast sagen, umso mehr muss ich sagen, diese reine Speise, diese klaren, nüchternen Gedanken, diese behutsame Wahrhaftigkeit, diese Eindeutigkeit, diese Genauigkeit in der Anweisung dessen, was möglich ist, und die Zurückhaltung, wie Thomas Mann mal in einer Rede zu Jungs, ich glaube 70. Geburtstag gesagt, und diese Bescheidenheit aus Bescheidwissen zieht mich immer mehr an und je älter ich werde, umso mehr kehre ich zu Freud zurück.
Gut, jetzt machen wir einfach mal einen riesigen Sprung. Herr Professor Bodenheimer, wie beurteilen Sie, dass eine Institution wie die Universität in Oldenburg sich den Namen Karl von Ossietzky zulegt? Was heißt das für eine Institution und die Menschen, die darin arbeiten? Wie sehen Sie das jetzt von außen als Schweizer?
Das ist gut, dass Sie den Schweizer in mir anrufen. Es ist eine schöne Eigenschaft der Schweizer, dass ihnen Personenkult jeglicher Art abhold ist. Also die Universität Zürich könnte sich schließlich Heinrich-Pestalozzi-Universität nennen. Meine Universität, an der ich studiert und doktoriert habe, könnte sich immerhin Erasmus-Universität nennen, denn Jahrzehnte seines Lebens hat Erasmus Rotterdamus in Basel verbracht und dieser Stadt ihren Stempel aufgedrückt. Also in der Schweiz käme niemand auf die Idee. In Bern, in Genf, Calvin-Universität, kommt nicht in Frage, tut man nicht. Also in dieser Hinsicht kann ich begreifen, dass man sagt, also es gibt ja eine ganze Menge Universitäten in Deutschland, die nach ihren fürstlichen Gründern heißen, Georg August heißt eine und so weiter, das wissen Sie besser als ich. Und also jetzt sind wir schließlich in 1991, und das jetzt doch nicht mehr nach Namen. Andererseits ist es vielleicht in Deutschland anders. Erstens mal hat Deutschland eine andere Tradition. Namen haben ein anderes Gewicht. Namen haben ihren Ort. Und also, wenn Namen schon am Platze sind, dann doch ganz gewiss der Name von Karl von Ossietzky. Gerade möchte ich sagen, gerade weil er kein ausgeklügelt Buch, sondern ein Mensch mit seinem Widerspruch gewesen ist. Und umso mehr nach der Vorgeschichte, die verpflichtet dann. Und deshalb bin ich glücklich und betrachte es als eine Auszeichnung mit Dank, dass ich beim dem Taufakt aktiv habe beiwohnen dürfen.
Auch als Schweizer?
Als Schweizer und natürlich auch als Jude.
Sie, Herr Bodenheimer, plädieren für die Unordnung. Sie haben ein Plädoyer für die Unordnung gehalten hier in Oldenburg. Die Welt, so scheint es, gerät aus den Fugen. Politisch im Osten die Sowjetunion, Jugoslawien, die Tschechoslowakei und was da sonst noch ist. Dann vor allem auch ökologisch. Vom Waldsterben redet heute schon kaum jemand mehr. Wir haben uns daran gewöhnt. Jetzt ist allenthalben von der Klimakatastrophe die Rede. Also die Welt, so scheint es jedenfalls, gerät aus den Fugen. Da plädieren Sie für Unordnung. Wäre da nicht viel eher Ordnung, ein wenig mehr Ordnung wieder am Platze?
Wenn es nicht umgekehrt ist, dass viel zu viel Ordnung uns dahin gebracht hat, das ist doch alles ordentlich geschehen. Technik ist doch das hohe Lied der Ordnung. Wenn da nicht ordentlich gearbeitet würde, würde kein Fahrrad laufen, geschweige schon die Ariane oder wie das Zeug heißt, was da im Himmel rumpfupft. Die ganze Technik ist Ordnung. Die Politik insgesamt, sagen wir in Europa, so unordentlich und korrupt sie in mancher Hinsicht ist, so ist doch gleichzeitig zu sagen, es war noch nie so gut, wie es jetzt ist. Auch in dem Sinne, als man sagen muss, es ist noch nie so vielen Menschen, sogar die Fremden, wenn sie nur wenig Zeit hier sind, ist es so gut gegangen wie jetzt. Dank der Ordnung, dank dem Überschau der Unternehmerschaft, und der Verantwortlichen über Produktion und Konsum. Dieses Übermaß an Ordnung hat zur großen Unordnung geführt, auch eben noch der Umstand, dass man nun meint, was für euch Deutsche oder uns Schweizer gut sei, sei für den Rest der Welt gut. Schon in Italien, das beginnt bereits im schweizerischen Teil von Italien, dafür sind doch ganz andere Sachen gut. Und weil da zu viel Ordnung eingeführt worden ist, aus dem Norden haben wir die Sauerei. Außerdem, Ordnung war im Deutschen Reich unter Hitler. Und wie? Und in Italien unter Mussolini, gemessen an anderen Maßstäben, gerade nochmal. Deshalb auch möchte ich ausrufen, es lebe die Unordnung. etwas Weiteres, ich sollte das jetzt vielleicht nicht im Radio sagen, weil ich mich nicht als Fachmann bekunden darf, ich will es aber, damit es doch auch genannt ist, erwähnen, die moderne Lehre vom Chaos. Mandelbrot und wie immer das heißt, lehrt uns ja, dass Ordnungen sich selber erstellen, wenn man ihnen nicht zu sehr reinpfuscht. Schließlich auch meine Tätigkeit. Je mehr ich meine Klienten als Analytiker unordentlich werden lasse und sie ihren freien Assoziationen überlassen, ihren Phantasmagorien, umso mehr kommt das ordentliche Prinzip in ihnen wieder hoch und kann man sagen, dass sich dann der gute Mensch in seinem dunklen Drange des rechten Weges wohl bewusst sei. Also viele Ordnungen, die insgesamt als Unordnung imponieren, sind sicher besser. Nehmen Sie auch die Hygiene. Die Zeit ist bereits vorüber, wo die Hygiene die Siegerin über alle Seuchen war. Gut, und vergessen Sie das nicht, die ganze ökologische Katastrophe hängt ja mit alledem zusammen, dass wir, alle Abfälle werden weggetan. Stellen Sie sich vor, wie das ausgesehen hat in einer Stadt noch vor 150 Jahren. Natürlich auf der einen Seite in Hamburg die große Cholera-Epidemie, in der zweiten Hälfte wohlgemerkt des 19. Jahrhunderts und so weiter. Ja, und jetzt haben wir einfach andere Epidemien, jetzt nicht nur AIDS, auch sonst. Und es wird immer schlimmer in der dritten Welt. Und die große Unordnung kommt von unserem Mist. Also wir alle ein bisschen kreative Unordnung in uns drin. Viel eher das, was von uns übrig bleibt. Und wären es die Exkremente, akzeptieren, wie es Jahrtausende hindurch erlebt und überlebt worden ist, dünkt mich besser als die große Ordnung. Und Ordnung heißt Bürokratie und ein bisschen Schlamperei ist wahrscheinlich menschlicher. Auch weiterhin fühle ich mich als Arzt aufgerufen, schon Freud hat festgestellt, dass der Melancholiker, was wir heute den Depressiven nennen, dass das hauptsächlich ein an seiner Ordnung in sich selber einkehrender Mensch ist. Ich kann das vollkommen bezeugen. Depressive sind Leute, die zwar an der Unordnung der Welt kranken und eben an der viel zu großen Ordentlichkeit, Reinlichkeit, geradezu analen Reinlichkeit in sich selber kranken. Es kann also auch Ordnung wesentlich pathogen sein. Ich will nicht sagen damit, dass wir deshalb heute so viel Melancholien haben, das ist eine Sache, die ich absichtlich jetzt nicht angehe, aber auch von dort her würde ich auf das Laissez-faire der Unordentlichkeit dafür plädieren.
An einem aktuellen Beispiel jetzt aufgehängt, Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Was würde da bedeuten, Plädoyer für die Unordnung? Ist das ein Plädoyer dann für die Ausländer oder wie würden Sie das verstehen?
Zürich galt früher als sauberste Stadt der Welt, hat mit Basel gewetteifert, welches auch diesen Ruf einnehmen wollte. Seit wir Ausländer haben, fährt Papier rum, fahren Abfälle rum. Und ich sage Ihnen, die Stadt ist viel menschlicher geworden. Ich weiß nicht, ob es klug ist, was ich jetzt sage, aber ich nehme es auf mich. Ich beherberge in meinem Haus, verberge auch einen jungen Kurden, den ich erst als Patienten behandelt habe. Und wo ich gesehen habe, ich kann nur helfen, wenn er die Angst vor dem aufgegriffen werden und dem rücktransportiert werden verliert, und habe ihn im letzten Sommer, im Sommer 90, eingeladen, mein Gast zu sein. Seitdem lebt Mehmet, ein kurdischer Flüchtling muslimischer Zugehörigkeit, bei mir. Natürlich ist es ein anderes Zusammenleben, aber ich sage Ihnen, es ist mir nach dem Verlust meiner Frau endlich wieder richtig wohl in meinem Haus, auch wenn manches ist Ich kann nicht mal sagen, nicht ist, wie ich möchte. Ich möchte es jetzt so haben, aber anders ist, als ich es gewohnt war. Und Sie haben mich zwar darüber jetzt nicht gefragt, aber eine Woche nach Hoyerswerda drängt es mich einfach, den Deutschen zuzurufen. Meine lieben Leute, wenn ihr wüsstet, wie schön es ist, wie, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, aber es ist eine hautnahe Erfahrung, die am Morgen beginnt und am Abend aufhört. Seit ich diesen Menschen in meinem Haus habe und auf Kosten einer pedantischen Witwerordnung ist mir wieder wohl in meinem Haus.
Aber gerade Sie als Psychoanalytiker müssen doch auch Verständnis haben für diejenigen Deutschen jetzt, die nun fremdenfeindlich sind, voller Ausländerhass. Auch Sie haben ja Ihre Gründe. Und liegt darin nicht auch eine, sagen wir, anthropologische Konstante des Fremdenhasses, der Fremdenfeindlichkeit?
Und wie? Die Angst vor dem Fremden. Und nun muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht einer meiner geheiligten Prinzipien abtrünnig werde. Ich unterscheide nämlich zwischen der Sprechzimmerwahrheit und einer Wahrheit, die man aus dem Sprechzimmer herausträgt. Wenn mir im Sprechzimmer jemand auch von der Angst vor dem Fremden in ihm drin spricht, dann kann ich das anhören. Wenn ich das den deutschen Hörerinnen und Hörern an den Kopf werfe, gebrauche ich unfair als eine Waffe meine Kenntnis, und das tue ich ungern. Aber vielleicht, wenn Sie mich daraufhin ansprechen, muss ich es dennoch tun. In einem Geschloss, ein geschlossenes Menschenwesen, das kann ein Individuum sein, das kann eine Familie sein. Wenn es sich selber kennt und wenn es seinesgleichen kennt und wenn es mit sich im Reinen ist, dann kann es das Fremde akzeptieren. Im Gegenteil, das wissen wir, dass durch Aufnahme des Fremden immer eine kulturelle und zivilisatorische Bereicherung ohnegleichen Platz gegriffen hat. Die Schweiz war nur groß, dann aber immer sehr groß, wenn sie Fremde aufgenommen hat. Mögen das nun Hugenotten gewesen sein, mögen das die 48er Flüchtlinge gewesen sein, mögen das Hitler Flüchtlinge gewesen sein. Ich habe meinen Miteidgenossinnen und Miteidgenossen kürzlich an einer Demonstration für die Aufnahme von Kurden zugerufen: Sie mögen doch bitte ihrerseits bedenken, dass auch wir selber, wir Eidgenossen, wenn ich mich mit hineinnehme, ich war damals noch nicht dabei, auch meine Vorfahren nicht, Wirtschaftsflüchtlinge waren. Vergesst doch nicht, kein Mensch ist wie ein Baum dort gewachsen, wo er jetzt steht. Um es mit Bezug auf die Schweizer zu sagen, wo ich es weiß, aber das wissen Sie auch, denn Sie haben in Ihrem Gymnasium auch mal Wilhelm Tell gelesen. An der heiligsten Stelle von Wilhelm Tell, in der Rüttlischwurst-Szene, erzählt Stauffacher, es war ein Volk gegen Mitternacht, also es waren Lappen oder Wikinger, die litten große Not, und gegen diese Hungersnot sind sie dann südlich gezogen. Nur waren sie nicht so friedlich wie die armen Kerle, die da aus, ich weiß nicht wo, überall herkommen, Vietnam und wo immer sie, Kurdistan und so weiter, Palästina, Libanon. Und dann heißt es, sie kamen mit dem Schwert sich schlagen, was die nicht machen, dass sie kamen in das deutsche Land. Und dann kamen sie an das schöne Waldgebirge, wo jetzt die Murta zwischen Felsen ringt. Wörtlich zitiert. Beschlossen, hier zu bleiben, so heißt es. Und das heißt noch, die Landsgemeinde oben in Skandinavien habe beschlossen, das dezimieren, dass jeder Zehnte auswandern müsse. Ja, was ist das anderes als Wirtschaftsflüchtlingstum? Also, der Unterschied ist, sind ein paar hundert Jahre seither vergangen. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Weshalb sollte nicht, was damals war und richtig war und was irgendwie gegangen ist, jetzt gehen? Weltgeschichte ist Wanderungsgeschichte. Es wird allgemein von einer Endzeit geredet. Nun, ich weiß, jede Zeit hält sich für die Endzeit. Aber die Systeme, die die Gesellschaft garantieren sollten, nicht nur der Sozialismus, Kommunismus, auch die Demokratie, auch die Technik, die ja doch vielen Menschen ein Auskommen sichern sollte. All das ist zweifelhaft geworden. Es müssen neue Werte kommen und immer dann gibt es Wanderbewegungen. Es hat noch nie keine Wanderbewegung gegeben und jetzt sind die dran. Und mir scheint, wir seien hier kulturell so ausgehöhlt, so entleert. Wir hätten hier so keine Werte mehr, außer das Wohlergehen, außer zwei Autos, außer ausgerechnet dann den Urlaub bei denen, die wir nicht bei uns haben wollen, die aber von den 6 Touristen in großer Menge heimgesucht und krank gemacht und arm gemacht und um ihre Kultur gebracht werden. Jetzt kommen sie hierher und wenn ich spreche, ich habe erwähnt, ein junger Mann ist mein allernächster Mithausbewohner, von mir, von meinen lieben Nachbarn, von meinen Kindern wohlgelitten und gern gesehen und überall hin mitgenommen. Und wir haben ebenso viel von unseren Gästen, von deren Kultur, wie sie davor haben. Tu comprendre, c'est tu pardonner, kann man sagen. Ich kann es verzeihen, aber ich muss sagen, wo ist das Fremde in euch, was euch so Angst macht, dass ihr vom Fremden außer euch bedroht fühlt? Da kommen dann, aber das ist ja zu bekannt, dass ihr allzu bekannt, als ich es jetzt nennen wollte, merkwürdige Sexualängste, die sind viel potenter, sagen die Männer, als wir sind, und also die schänden unsere Frauen, sie stinken, ja, wenn man sie in solche Unterkünfte tut, stinken sie ja schon. Mein Schutzbefohlener stinkt nicht und wir essen entweder meine Speisen oder die Speisen, die er kocht. Ich erfahre von ihm über seine Welt, die es aufs Ganze sein, aus einer Schäferfamilie irgendwo in Kurdistan, und irgendwie baut sich eine Beziehung zu dessen Familie auf. Ich erlebe eine solche Bereicherung. Ich möchte euch diese Bereicherung, bis ihr erst die Schwellenangst überwunden habt, gönnen. Aber macht nicht den Fehler, den die weißen Amerikaner mit den Negern gemacht haben, dass ihr sie kriminalisiert und euch dann beklagt, dass sie kriminell sind. Die Leute, die jetzt hierher kommen, sind keine Kriminellen. Das sind Flüchtlinge. Und dann ist es ja so, die Angst besteht nur so, solange der, das Gegenüber, keinen Namen, keine Biografie, keine Stimme hat, solange sie Masse sind. Ich muss sagen, bitte verzeihen Sie, aber ich sage es jetzt auch, manchmal, wenn ich in der Schweiz oder sonst wo, wo ich Horden deutscher Touristen aus Autobussen steigen und nach Bier und Würstel brüllen sehe, habe ich Angst vor der Invasion dieser Teutonen. Jede antideutsche Gesinnung oder Stimmung ist mir vollkommen fern, wäre sie es nicht, ich sehe sie jetzt nicht da. Aber Horden von Teutonen machen Angst. Es wird dann auch gleich sehr vulgär und laut und besoffen und sehr oft obszön mit schmutzigen Witzen. Wo könnten wir wöhler sein als jetzt hier bei lieben Gastgebern in interessanter Gesellschaft in Oldenburg oder sonst wo? Die Schwarzen oder Braunen oder Gelben als Masse genommen, in einer Unterkunft, die machen Angst und mit der Zeit werden sie dann Angst machen, denn wie lange können Menschen, die niemandem was angetan haben, außer dass sie gelitten haben, so etwas erdulden, ohne dass sie zurückschlagen?